Inforadio Podcast.
Knapp 6 von 10 Deutschen empfinden ihr Leben als stressig, sehen sich dauerhaft unter Druck, besonders hervorgerufen durch den Arbeitsalltag. Krankenkassen geben jährlich 3 Milliarden Euro für die Behandlung von arbeitsbedingten psychischen Störungen aus. Das kann daran liegen, dass die moderne digitale Welt uns oft ein zu hohes Tempo vorgibt. Wissenschaftlich gesichert ist aber auch, schlechte Führungskräfte stressen die Mitarbeiter. Was zeichnet also eine gute Führungskraft aus? Wie verändern sich Führungsmethoden? Sind Wohlfühlführungskräfte gefragt oder Typen? Eindeutigkeit, Klarheit. Auch für die Geführten ist es wichtig, diese Methoden zu kennen. Sie selbst tragen auch Verantwortung für ihr Wohlbefinden im Arbeitsalltag. Darüber habe ich Ende Januar mit dem erfahrenen Management-Trainer Dr. Friedrich Mautsch gesprochen. Er ist 78 Jahre alt und begleitet seit mehr als 30 Jahren mit seinem Kölner Institut Dr. Mautsch Führungskräfte aus allen Bereichen von Industrie, Wirtschaft und Verwaltung. Schön, wie er auf mein Herzlich Willkommen reagierte.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem gewaltigen Thema, was wiederum doch eine Herzensangelegenheit ist, denn ich beschäftige mich, wie Sie sagen, Zeit meines Berufslebens mit dem Thema Führung. Nicht nur durch die Führung des eigenen Institutes, sondern in der Beratung und der Schulung von Managern und Führungskräften.
Mit 77 sind Sie immer noch im Berufsleben. Jetzt wollte ich fragen, ob ich Sie dazu beglückwünschen soll oder einfach nur sagen, erstaunlich.
Also für Fremde ist es erstaunlich. Und für nahestehende Menschen sagen die, wunderbar, dass man das noch kann.
Welches sind die größten Führungsirrtümer?
Ein großer Führungsirrtum ist zu glauben, dass wenn man ein guter Fachmann ist, also Spezialist auf seinem Gebiet, auch dann, wenn man Führungskraft wird, gleichzeitig eine gute Führungskraft ist. Ich glaube, das ist ein sehr großer Irrtum.
Und was sind die größten Führungsfehler?
Die größten Führungsfehler sind, dass man unsachgemäße, geradezu destruktive Kritik an Menschen übt. Die Menschen in die Abwehr treiben, sodass eine Veränderung wahrscheinlich nicht möglich wird.
Und was sind die größten Führungsbelastungen?
Die Führungsbelastungen sind einmal persönlicher Art, zum Beispiel, dass man selbst ein Perfektionist ist und sich nicht begnügen kann mit dem, was die Mitarbeiter an Leistung zeigen, sondern glaubt, dass die noch ständig ihre Leistung steigern müssten. Das sind persönliche Belastungsgründe. Es gibt aber auch Belastungsgründe in der Struktur einer Firma. Zum Beispiel der Standort. Viele Menschen müssen morgens reisen und fahren abends wieder zurück. Sie sitzen oft mit vielen anderen zusammen und das stört viele dann auch, weil der Geräuschpegel sehr hoch ist. Also es gibt auch Belastungsgründe, die in der Organisation selbst liegen.
Jetzt haben wir sozusagen so summarisch so 3 große Themenbereiche auch angerissen. Und Sie haben es ja auch gesagt, die Tatsache, dass jemand zur Führungskraft ernannt wird, bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass sie oder er auch automatisch eine Führungspersönlichkeit ist. Fallen Ihnen Beispiele ein, die diese ja sehr nachvollziehbare Erkenntnis untermauern?
In vielen Betrieben herrscht wirklich die Kultur, dass man diejenigen befördert in Führungspositionen, die sich als Fachleute hervorgetan haben und glaubt nun, durch Schulung sei die Persönlichkeitsentwicklung ohne weiteres möglich, was ich bezweifle. Durch Schulung können wir bestimmte Verhaltensweisen trainieren, aber wenn die Haltung oder das Menschenbild zu den Mitarbeitern nicht gleichzeitig sich verändert, dann vertraue ich nicht darauf, dass eingeübtes Verhalten wirklich nachhaltig funktioniert. Denn wir leben in einer bestimmten Betriebskultur und die Kultur übt einen sehr starken Druck aus auf Menschen, sich entsprechend der Kultur zu verhalten.
Wie ergeht es denn dann diesen Leuten, die so aufsteigen, fachlich also die Besten? Nehmen wir das jedenfalls mal an. Hassen manche dann auch ihren Aufstieg, würden vielleicht viel lieber dort arbeiten, wo sie fachlich eher gefragt sind?
Ja, das kriege ich in Beratungssituationen oft mit, dass Menschen sagen, ich habe nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Und das belastet mich doch sehr, denn ich merke, dass Mitarbeiter nicht auf meine Fachlichkeit besonders reagieren, sondern wie ich mit ihnen umgehe.
Sehnen die sich auch vielleicht sogar zurück in ihren früheren Job und können das jetzt gar nicht?
Viele, ja. Und ich kenne auch einige, die ihren Abteilungsleiterjob, sage ich mal, aufgegeben haben, weil sie wieder wie als Experten arbeiten wollten. Und leider gibt es in den allermeisten Betrieben noch keine Expertenlaufbahn, sodass man auch weiterkommen kann, auch was die höhere Bezahlung angeht, sondern es muss immer über die Hierarchie laufen. Und das finde ich schade für viele hervorragende Spezialisten.
Ja, wie könnte man das dann besser organisieren?
Mit einer Expertenlaufbahn, dass man zum Beispiel, dass es einen Junior-Ingenieur gibt, dass es einen Senior-Ingenieur gibt, dass es einen Meister gibt und dann in bestimmten Kategorien auch unterschiedlich bezahlt, ohne dass er Leiter einer Gruppe oder Abteilung wird.
Jetzt möchte ich zu der Frage kommen, was ist also lernbar und in welchem Maße? Es gibt unheimlich viele Managementbücher. Ihre US-Kollegin Deborah Zack witzelte schon, was noch nicht auf dem Markt sei, sei ein Buch über den Einfluss von Sonnenfinsternissen auf die Tiradenzyklen von Managern. Also es ist alles irgendwie erforscht und gesagt. Und Sie sagen, gute Führung ist in bestimmten Grenzen lernbar. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Das ist eine gute Nachricht. Es ist für einige natürlich eine schlechte Nachricht, weil sie zu hohe Erwartungen haben an ihr Talent, von dem ich glaube, dass es auch Voraussetzung ist, um in einer Sache, in dem Fall Führung, gut zu werden. Und das Talent ist häufig schon sehr früh angelegt und ist weiter förderbar. Es gibt sogar Kollegen, die schreiben das auch, dass wir uns häufig darin täuschen, zu glauben, der Mensch sei sehr stark veränderbar. Ich glaube das auch, dass das nicht der Fall ist, sondern wir sind weitgehend auch durch unsere Sozialisation festgelegt, was wiederum von den Eltern und späteren Menschen immer wieder verstärkt wird, sodass für viele Führungskräfte Führungspersönlichkeitsentwicklung notwendig wird. Und das wird in Seminaren nicht vermittelt, sondern dazu braucht man einen guten Coach.
Dazu braucht man also das bringt man nicht mit. Also ich meine, wenn ich so an meine Mutter denke, die hat immer gesagt, Junge, du musst Herzensbildung haben.
Da hatten Sie aber eine weise Mutter, denn das stimmt. Es hat viel mit Herzensbildung zu tun, ja. Also nicht nur mit der intellektuellen Bildung auch, aber vor allen Dingen vielleicht mit Herzensbildung. Und darum nenne ich Führung häufig die Kunst des Herzens.
Und vor allen Dingen Kunst. Also Herzen haben wir ja schon gesagt, aber Kunst.
Ja.
Also mit anderen Worten, Kunst kann man eben auch nur begrenzt lernen.
Das stimmt. Ich brauche eine bestimmte Einstellung zu meinem eigenen Herzen. Was tut mir gut? In welchen Situationen fühle ich mich wohl? Was hat mir an Führungskräften gefallen? Welche Vorbilder hatte ich vielleicht auch in Lehrern oder meinem eigenen Vater oder während der Ausbildung, die ich gemacht habe? Und dann habe ich immer wieder übereinstimmende Dinge festgestellt. Sie haben sich für mich interessiert. Dann habe ich genügend Führungskräfte festgestellt und auch erlebt. Die interessieren sich nicht wirklich für die Menschen, die sie zu führen haben, sondern sie interessieren sich vor allen Dingen, dass die ihre Zahlen erreichen und werden demnach auch beurteilt.
Ja, das ist ja dann so im System. Da können die ja oft auch gar nicht schwer dagegen angehen, oder?
Das stimmt. Sie können oft nicht schwer dagegen angehen. Aber ich halte nichts von dem Entweder-Oder. Entweder es geht um die Management, also die Zahlen, oder die Führungsaufgabe, sondern das gehört zusammen in derselben Rolle.
Ja, über Rollen rede ich gleich noch. Wenn Sie aber sagen, dass lediglich bei der Hälfte der Führungskräfte, die in Trainings geschickt werden, eine Verhaltensänderung in der Praxis zu beobachten ist, dann ist das doch eigentlich eine resignative Aussage von Ihnen, oder nicht?
Das ist erstmal eine realistische. Zum Beispiel, ja. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn ich Führungskräfte frage, lösen Sie gern Konflikte? Dann höre ich so gut wie nie, ja, es ist eine große Herausforderung für mich und ich mache das auch, wenn es notwendig ist, sondern um Himmels Willen, Konflikte müssen ja nicht sein und also es entstehen Fluchttendenzen, wenn das Thema Konflikte entsteht. Und ich glaube, das ist eines der Merkmale, an der ich gute Führungskräfte erkennen kann, dass sie die Konflikte auf den Tisch kriegen, dass sie sich, obwohl es schwierig ist und anstrengend ist, sich zu überwinden, das anzusprechen, es trotzdem tun und sich gut vorbereitet haben und interessiert sind an einer Lösung im Interessenausgleich.
Jetzt möchte ich gerne mal definieren, das ist ja schon eine der Definitionen, was zeichnet eine gute Führungspersönlichkeit aus? Wichtig ist wohl, drei Rollen oder nennen wir es Kompetenzen zu unterscheiden. Das ist auf der einen Seite die private, also die persönliche Kompetenz, dann kommt die fachliche und die organisatorische Rolle oder Kompetenz. Beginnen wir mal mit der privaten Rolle, der privaten Kompetenz. Was ist dabei wichtig?
Ja, dass es sich erstmal um ein Familiensystem handelt und nicht um einen Betrieb. Dass Menschen aus Liebesbeziehungen zueinander gefunden haben, Kinder in die Welt gesetzt haben und dadurch definiert sich die Rolle des Vaters oder der Mutter eben aus einer ganz anderen Haltung heraus, als das in professionellen Beziehungen notwendig ist.
Und diese muss man dann unterscheiden. Aber man sagt doch, es ist sogar ganz gut, wenn jemand eben aus einer Familie kommt und dort ja Beziehungsgestaltung lernt. Bringt der also mehr mit als meinetwegen der einsame Single?
Nicht notwendigerweise. Die Fähigkeit ist zu trennen. Das heißt, sobald ich im Betrieb bin, weiß ich, ich habe hier eine ganz bestimmte professionelle Aufgabe zu erledigen. Und muss bereit sein, meine familiäre Situation davon auch zu trennen, sodass ich nicht der Ersatzvater als Mann, als männliche Führungskraft, der Ersatzvater meiner Mitarbeiter werde oder die sich wie meine Ersatzkinder verhalten, sondern wissend, es sind erwachsene Menschen, die einen Vertrag haben, einen Arbeitsvertrag und die für da sind, ihren Beruf bestmöglich zu machen.
Aber heißt dieses private Rolle eben auch, dass man sich bewusst ist, was bin ich eigentlich für ein Mensch, wie reagiere ich, also dass ich mich sozusagen in der Gewalt habe?
In der Gewalt ist sicherlich ein heftiges Wort, aber es stimmt, was Sie sagen. Ich muss in der Lage sein, mich zu reflektieren. Wer bin ich? Wie denke ich? Wie fühle ich? Was sind meine Impulse, auf die ich achten muss? Wie verhalte ich mich in bestimmten Stresssituationen? Diese Reflexionsfähigkeit der Führungsperson ist ein, ich glaube, hervorragendes Merkmal, um gute Führung zu praktizieren.
Kann man das lernen?
Ja, das kann man lernen.
Aber manche lernen das überhaupt nie, hat man das Gefühl. Aber das ist jetzt so eine praktische Erfahrung.
Ja, ich kann ja niemand lernen machen. Ich kann jemand lehren. Ich kann jemand dazu beitragen, dass es sich entwickelt. Aber er selbst muss sich entscheiden, ob er das erreichen will.
Es kann ja auch nicht jeder sein eigener Psychotherapeut gewissermaßen sein, dass er also wirklich in der Lage ist, auch sich selbst zu analysieren, was natürlich in einer Führungsposition schon wichtig ist.
Nicht jeder kann Psychologe sein, das ist auch nicht gewollt. Es muss ja nicht heißen, dass Psychologen gute Führungskräfte sind, per se. Es kann sogar sein, dass sie überhaupt keine guten Führungskräfte sind. Weil es läuft ja nicht alles über Psyche, sondern wir haben es mit dem Denken, mit der Haltung zu tun und dem Verhalten auf der einen Seite, aber auch mit dem Betrieb, mit der Organisation, mit den Rollen in der Organisation, wie die verteilt sind, mit der Kultur, was haben wir für eine Kultur, wie gehen wir mit Kritik um, haben wir überhaupt Anerkennungskulturen, Wertschätzungskulturen. Ich denke, die Kultur ist eine außerordentliche Macht innerhalb eines Betriebs und Mitarbeiter müssen sich weitestgehend dieser Kultur anpassen, sonst bekommen sie Schwierigkeiten im Betrieb. Und dieser Anpassungsvorgang gelingt Menschen manchmal überhaupt nicht, besonders wenn sie aus ganz anderen Kulturen kommen. Wobei das Wort Anpassung oft sehr negativ betrachtet wird und ich unterscheide zwischen Anpassung und Überanpassung, also sich selbst verbiegen oder sowas. Aber wir können, glaube ich, nicht als Menschen zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht gegenseitig anpassen an die Regelungen und die Verträge und die Organisationen, die wir haben.
Ist das ein Vorurteil, dass man sagt, auf der einen Seite, Frauen können besser kommunizieren, auch in Führungspositionen, und auf der anderen Seite fällt es ihnen aber insbesondere gegenüber Frauen eher schwerer, von sich selbst und Dingen, die sie selbst betreffen, zu abstrahieren?
Ja, ich wage da kein eindeutiges Urteil mit so Frauen und Männer. Es ist allerdings beobachtbar, dass Frauen sich generell leichter tun, Beziehungen zu gestalten und mit Menschen zu kommunizieren, also in Dialog zu treten, auch von ihren Gefühlen zu berichten. Da tun sich Männer eher schwer, denn das ist in vielen männlichen Gehirnen gilt das immer noch als sehr unmännlich oder es hat mit Psychologie zu tun oder mit Weichheit oder sowas. Ja.
Eine österreichische Kollegin von Ihnen, eine Feministin, Management-Coach, besonders für Frauen, Christine Bauer-Jelinek, hat hier gesagt, Männer erleben Frauen in Führungspositionen eher als belehrend und kontrollierend statt entlastend, was eben mühsam sei. Anstrengende Frauen hätten die meisten Männer schon genügend in ihrem Privatleben. Davon können sie nicht noch mehr in ihrem Arbeitsumfeld brauchen. Was meinen Sie, Herr Dr. Mautsch?
Ja, ich traue mich, solche Aussagen nicht generell zu machen. Es gibt auch sehr viele Vorurteile in Bezug auf Frauen. Aber es stimmt auch in gewissen Weisen. Frauen haben so eine Schwierigkeit, in männlichen Kulturen sich zu emanzipieren. Und dadurch wirken sie manchmal, als seien sie männlich. Sie wollen männlich, manchmal männlicher sein noch als die Männer, anstatt ihre Fraulichkeit in die Waagschale zu legen, mit der sie dann auch sehr erfolgreich werden können.
Dann kommen wir zur zweiten Voraussetzung für Führungskräfte, also die fachliche Rolle. Sie hatten das ja schon angesprochen. Also Sie sagen, also es werden dann die, die fachlich am besten sind, befördert. Manchmal hat man eher den Eindruck, das Gegenteil sei der Fall, dass also mehr sozusagen die Blender nach oben kommen und nicht unbedingt die fachlich Besten. Muss denn eine Führungskraft in einem Team auch jeweils der oder die fachlich Beste sein?
Nein, aber er muss trotzdem sein Fachgebiet beherrschen und das merken die Mitarbeiter genau. Ob er ein Fachmann ist, ohne dass er das Fach ausübt, der super Sachbearbeiter ist in der Abteilung, sondern er muss Fachmann sein und sollte die Rolle, die er jetzt innehat und für die er bezahlt wird, nämlich Führung und Management, die sollte er ausüben und oder auch besonders lernen. Und das ist manchmal ein ganzes Leben lang ein Prozess, diese Rolle zu lernen.
Sie sagen, die Mitarbeiter merken das sofort, wenn der Chef oder die Chefin also fachlich nicht so ganz auf der Höhe ist. Haben die dann, wenn man jetzt mal auf der Ebene der Chefs denkt, haben die dann, wenn sie befördert werden, sozusagen Angst vor der Kompetenz ihrer Mitarbeiter sogar?
Ja.
Wie zeigt sich das?
Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe einen Journalisten beraten, der von den Printmedien kam und wohl ein hervorragender Wirtschaftsjournalist ist. Und er wurde in einer Fernsehanstalt engagiert und die dort tätigen Fernsehhasen in der Redaktion hatten große Schwierigkeiten mit seiner Führungsfähigkeit, weil er sich als Fachmann dauernd ausweisen wollte, aber von der Umsetzung seiner Ideen in Bilder im Fernsehen tat er sich außerordentlich schwer. Und ich bin skeptisch, ob er das lernen wird. Und das Beste, was ihm passieren konnte in meinem Beispiel, er hat einen Chef, der sich für ihn einsetzt und ihm einen Coach besorgt hat, und mit dem er über lange Zeit schon zusammenarbeiten, um diese Haltung, ich bin jetzt in einer ganz anderen Kultur, nämlich in einer Fernsehkultur, und habe doch eine Führungsaufgabe, um das zu lernen.
Zur dritten, zur organisatorischen Rolle oder Kompetenz. Ist das das, was man als Führungskraft am besten, am einfachsten lernen kann?
Ja, es gibt ja eine Reihe von organisatorischen Rollen, die üblichen sind, ich bin der Leiter, ich bin ein Kollege von anderen und ich bin ein Mitarbeiter eines Leiters, um dann auch wiederum Kollege von anderen Kollegen zu sein. Und das wird häufig durcheinander gewollt und dann entsteht Konfusion. Besonders dann, wenn die Mitarbeiter eine Führungsaufgabe übernehmen, dann haben sie den Kollegenmodus verinnerlicht und bezeichnen ihre eigenen Mitarbeiter, denen gegenüber sie weisungsbefugt sind und kontrollbefugt sind, die bezeichnen sie als ihre Kollegen. Nicht, dass man sie so nennt, sondern sie glauben auch, es sind Kollegen. Und diese Kollegen wollen eine Führungskraft und keinen Kollegen.
Das heißt, die wollen auch merken, sie wollen geführt werden.
Sie wollen geführt
werden. Wie macht man das dann deutlich? Also wie macht ein Chef eine Führungsrolle deutlich, ohne dass er sozusagen zur Missachtung von Mitarbeitern kommt? Gehört das in den Bereich von Kunst oder ist das lernbare Organisation?
Das ist nicht lernbar per Organisation, sondern ich glaube, erstmal muss jemand das Fühlen lernen. Ich bin euer Chef. und nicht nur wissen, und ich stehe im Organigramm als Leiter, sondern ich muss das fühlen lernen. Also das ist sowas wie eine Herzensangelegenheit. Und ich bin dafür da, alles zu tun, damit ihr gut werdet, damit wir unsere Ziele erreichen können. Und ich bin nicht dafür da, euch zu kontrollieren dauernd oder euch zu maßregeln oder zu sagen, wie es noch besser geht, sondern alles zu tun, damit ihr gute und sehr gute Mitarbeiter werdet. Und wenn ihr das nicht fühlt, was er weiß, dann glaube ich nicht, dass er sehr authentisch wirkt. Und das ist nicht so einfach. Und das kann man auch mit Menschen üben, das zu fühlen. Das heißt also, Herz und Verstand zusammenzubringen. Und das ist eine der vornehmen Aufgaben, glaube ich, von guten Beratern.
Ist das dasselbe wie Motivation? Und was heißt dann Motivation? Heißt das so anschieben und dann muss es aber auch funktionieren? Oder was heißt das?
Letztlich kann ich meine Mitarbeiter nicht motivieren. Das müssen sie auch selbst tun. Und ich muss alles tun, damit sie sowas wie eine Identifizierung mit ihrer eigenen Arbeit erleben. Dass sie die Motivation von innen heraus spüren. Denn die Motivationsanreize von außen sind schnell frustrierbar. Wenn die Erwartungen, die man an andere hat, nicht eintreffen, dann ist man schnell frustriert. Also ich kann Anreize setzen, Rahmenbedingungen schaffen, aber den Rest müssen die Mitarbeiter selbst machen. Denn sie haben die Verantwortung für ihr Denken, für ihr eigenes Fühlen und für ihr Verhalten.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Friedrich Mautsch, Personalberatungsinstitut Dr. Mautsch in Köln. Herr Dr. Mautsch, Führung ist in erster Linie, das haben wir schon festgestellt, Beziehungsgestaltung. Warum ist das so schwierig und was würden Sie auch definieren, wenn man sagt, eine wirkliche Beziehung zwischen Chef und Mitarbeitern ist? Doppelpunkt. Wann ist die gegeben? Wie weit geht das auch?
Erstens, ich brauche eine emotionale Bindung an die Person, mit der ich zusammenlebe und arbeite. Das heißt, ich muss in dauerhaften Dialog mit ihnen sein. Es muss einen Austausch geben und auch einen Ausgleich von Geben und Nehmen. Und wir müssen auf die Ordnung achten, in der wir arbeiten. Das heißt, ich muss meine Rolle, die ich habe, auch lernen auszufüllen. Und zu respektieren, dass Herr Meier oder Herr Müller mein Chef ist und ich bin sein Mitarbeiter. Also die drei Voraussetzungen halte ich für grundlegend, damit eine stabile Beziehung überhaupt aufgebaut werden kann.
Sie betonen, Führungskräfte müssten eine sichere Basis für die Mitarbeiter sein, damit diese sich trauen, Risiken einzugehen und unter Umständen Fehler zu machen. Viele Menschen erleben ja ihre Führungskräfte eigentlich, das hatten Sie auch schon mal angedeutet, eher nur so kontrollierend, bloß keine Fehler machen, so nach dem Motto. Ist denn der kreative, innovative Mitarbeiter gefragt? Ja, werden Sie wahrscheinlich sagen, das auf jeden Fall. Aber auch wirklich der Mutige?
Das kann sein, das muss aber nicht sein. Sondern es gibt ja doch genügend Menschen, die wollen, dass ihre Mitarbeiter funktionieren. Und zwar am liebsten so, wie sie es ihnen vorgeben. Es gibt aber auch wirklich eine große Zahl von Führungskräften, die darauf achten, dass wir gemeinsame Ziele haben. Das ist ein Merkmal für eine sichere Basis. Wir haben gemeinsame Ziele. Wir setzen uns für die gemeinsamen Ziele ein. Und zweitens, wir haben ein Menschenbild.
Die muss man aber auch dann definieren.
Die müssen definiert werden und auch miteinander vereinbart werden.
Auch nicht alle, ne?
Nee, stimmt. Und wir müssen ein Menschenbild haben, in dem Verständnis, Offenheit und Ehrlichkeit eine große Rolle spielen.
Und inwieweit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt kommt, spielt das, was Sie fürsorgliche und wertschätzende Haltung nennen, bei Führungskräften eine Rolle? Weil ich darauf hinaus will, ob es da auch in den Führungsmethoden einen Wandel gegeben hat.
Inwiefern würden Sie den Wandel?
Na, dass man also, früher hat man vielleicht gesagt, alles wird gut, also das sind so die Wohlfühlführungskräfte, ja, und vielleicht ist es ja doch so, dass man inzwischen vielleicht wieder, ich will das mal in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr zur Härte neigt oder sagen wir mal zur Klarheit.
Richtig. Es gibt immer noch sowas wie eine Wellnesskultur in unserer Gesellschaft, ne? Und was Sie ansprechen, hat meines Erachtens sehr viel zu tun mit dem Thema Verantwortung. Mit dem Thema realistisch, überprüfbar, beobachtbar. Und wenn man Menschen anspricht auf das, was beobachtbar ist, was realistisch ist, was wir alle beobachten können, zum Beispiel, dass sie regelmäßig zu spät in Sitzungen kommen, dann ist das hart möglicherweise für den, der es hört. Aber es ist eine Voraussetzung dafür, dass wir vielleicht zu einer Änderung kommen. Also es geht nicht um Wohlfühl, obwohl ein Klima herrschen muss, in dem sich Menschen generell wohlfühlen. Also ein Arbeitsklima, in dem sie sich wohlfühlen. Aber wir sind nicht dafür da, uns wohlzufühlen, sondern wir haben einen Beruf auszuüben. Und manchmal geht es auch um ganz banal um Broterwerb.
Aber nochmal zur Definition. Was heißt fürsorgliche und wertschätzende Haltung von Führungskräften? Was eben, wenn man das betont, heißt das ja, es ist nicht selbstverständlich.
Es ist nicht selbstverständlich. Viele, viele Menschen, vielleicht die meisten, haben das zu Hause in ihren Familien erlebt, dass sie eine fürsorgliche Mama hatten und einen fürsorglichen Vater. Sie hatten also gute Vorbilder. Sie haben auch Lehrer erlebt, die sehr fürsorglich mit ihnen als Schüler umgegangen sind. Ein Lehrherr, der sehr achtsam mit jemand umgegangen ist. Andere haben eine schlechte Kinderstube gehabt in Bezug auf solche fürsorglichen Haltungen. Nicht, weil Eltern böse sind, sondern sie konnten es aus Zeitgründen manchmal, weil sie selbst arbeiten oder viel gearbeitet haben, nicht wirklich zeigen. Aber ich glaube, diese Fähigkeit, diese Ressource ist in allen Menschen. Sie müsste wieder geweckt werden. Wie wichtig es ist, sich selbst gegenüber fürsorglich zu sein. Also nach dem Motto, ich bin mein eigener Chef auch, ich meine eigene Verantwortung. Und ich bin dein Chef und will alles tun, damit wir unsere Ziele erreichen und du möglichst zufrieden wirst hier.
Nochmal zu den unterschiedlichen Trends. Unter den Personalberatungsinstituten gibt es da auch sehr unterschiedliche Meinungen. Also wie gesagt, alles wird gut, hat man mal gesagt. Sie sagen, eine Führungskraft müsse eben auch den Mut haben, Nein zu sagen. Ja, wieso eigentlich Mut?
Ja, Mut ist, brauche ich ja immer, wenn ich vorher Angst hatte. Ne? Sonst brauche ich ja keinen Mut zu haben. Ich habe zum Beispiel immer wieder Ängste, wenn ich bestimmte Situationen, die nicht laufen, anspreche. Ich muss mich also überwinden und auf einen guten Zeitpunkt und vielleicht auch einen guten Ort schauen, um mich zu überwinden, das offen und aufrichtig auf den Tisch zu legen. Und ich denke, das ist Mut. Und ich muss den Mut haben, zu sagen, wissen Sie was, ich habe hier, bevor ich anfing in dieser Rolle, in der ich habe ich viele Fehler gemacht. Und wahrscheinlich werden Sie auch viele Fehler machen. Und es ist okay, Fehler zu machen. Was das Beste wäre, dass Sie selbst darauf achten und wir reden darüber und suchen eine Lösung. Verstecken Sie es nicht, denn ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen nicht den Kopf abschlagen, wenn Sie zugeben, dass Sie was übersehen, vergessen haben oder einen Fehler gemacht haben.
Herr Dr. Mautsch, müssen Führungskräfte jeden Geführten gewissermaßen lieben und jeden fördern oder müssen sich Führungskräfte auch die Berechtigung geben, Menschen ungleich zu behandeln, damit es gerechter zugeht? Also sprich, wenn man Faulheit lobt, das kann ja auch nicht gut sein.
Nee, das widerspricht auch meinem gesunden Menschenverstand.
Ja,
dazu
ja.
Muss ich nicht ausgebildet werden, im Grunde genommen. Ne? Es sei denn, Sie haben das Manipulieren gelernt in einem Seminar. Wie man Menschen verführt, dadurch, dass man sie zum Beispiel lobt, obwohl sie ihre Arbeit nicht gut machen.
Ja, das bringt doch dann aber gar nichts.
Nee, ich bin kein Anhänger von dauernd Loben, weil ich denke, vieles Lob ist so wie eine Floskel, ne? Haben Sie gut gemacht, ist toll. Ich halte von dieser Art zu loben überhaupt nichts. Sie können sogar, weil es nicht nährt, es ist keine nährende Zuwendung, werden Sie davon abhängig. Sie brauchen immer mehr davon, aber es nährt Sie überhaupt nie. Sondern manchmal ist es gut, vielleicht zu sagen, wissen Sie was, ich werde erst wieder was Positives zu Ihnen sagen, wenn Sie Ihre Leistung gebracht haben, okay? Mhm. Also, dass wir auch sehr, sehr bewusst umgehen mit kritischen Äußerungen und mit Zuwendung, mit Lob. Die Wertschätzung selbst hat nichts zu tun mit Lieben, sondern die hat damit zu tun, dass dieser Mitarbeiter einen Wert hat für mich und die Organisation, also den Betrieb. Und dies will ich als Wert auch schätzen und er hat ganz bestimmte Stärken und die gilt es zu fördern.
Marissa Mayer ist die Chefin des amerikanischen Internetkonzerns Yahoo und hat sich öffentlich viel Ärger eingehandelt, weil sie ihre Mitarbeiter einteilte in kurz gesagt 10% Top-Leute, 25% sehr gute, 10%, die die Ziele gelegentlich versäumen, 50% Durchschnitt und dann kam das eben, was in der Öffentlichkeit skandalisiert wurde, 5%, die generell zu wenig leisten und von denen sie dann auch mindestens 600 entlassen hat. Diese 5% Low Performer, also die wenig Leistenden, ist das eine gängige Zahl unter Leuten, die sich auf den Führungsebenen begegnen?
Es gibt sowas wie eine Gaußsche Normalverteilungskurve. Das heißt, wenn man eine bestimmte Anzahl von Menschen, sagen wir 100, untersucht in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten, dann stellen Sie fest, es gibt die sehr Guten, die Guten, es gibt ein Mittelmaß um die 50% herum und es gibt die, die weniger tun, gemessen an den anderen. Und das sind, sagen wir mal, rund 15%. Und dann bleiben vielleicht 5% übrig, wo man sagt, die sitzen entweder am falschen Arbeitsplatz oder ich muss die loswerden. Die Frage ist nur, geht das überhaupt? Kann ich die loswerden? Kann ich sie nicht vielleicht versetzen irgendwo anders hin, wo sie sehr erfolgreich arbeiten können? Kann es nicht sein, dass das Team bereit ist, weil er so viel Service für das Team leistet, dass sie ihn mitnehmen, dass sie auch freuen, dass er da ist, weil er gute Stimmung verbreitet? Also ich muss sie nicht immer loswerden.
Ja, es geht ja auch gar nicht. Also ich meine, wenn Sie sagen, das ist die gaußsche Normalverteilung und wenn das überall so ist, ja.
Also die Verteilung ist nicht entsprechend mathematisch, aber sie ist eine gute Orientierungshilfe. Das kann man sich mit 100 Leuten mal klar machen. Wenn Sie eine Abteilung von 100 Personen haben, dann können Sie zusammen vielleicht mit jemand anders mal eine Wertung Ihrer eigenen Mitarbeiter vornehmen. Dann kommen Sie vielleicht auf solche Zahlen. Die Frage ist, als Institutsleiter musste ich, weil ich Leute ja nicht umsetzen kann, musste ich in fast 40 Jahren 3-mal Personen kündigen. Was eines der schwierigsten Situationen ist, die ich je erlebt habe. Besonders wenn ich auch diese Person noch persönlich mag. Aber ich kann nicht zulassen, dass der Erfolg des Gesamtunternehmens gefährdet wird durch eine Person.
Jeff Bezos ist der Chef von Amazon. Also dessen Lieblingssatz ist, wenn ich die Idee nochmal höre, bringe ich mich um. Oder es gibt Intel-Chef Andy Grove, bei dem gestandene Manager in Feedbackrunden schon mal in Ohnmacht fallen. Ich möchte wissen, was das kostet, ja, wenn man mit Mitarbeitern so umgeht wie zum Beispiel Jeff Bezos. Wenn da einer, und das tun sie reihenweise, eben ausscheidet aus dem Betrieb, dann schickt er denen noch Klagen hinterher. Worauf ich hinaus will, ist das Prinzip. Und das Prinzip heißt im Grunde Demütigung von Mitarbeitern. Ist das ein Führungsprinzip? Weil man ja sagen kann, na, guck dir doch Amazon an, der hat daraus einen Weltkonzern gemacht.
Ja, er hat daraus einen Weltkonzern gemacht in Amerika. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre. Denn da haben wir immerhin Gewerkschaften, Betriebsräte und Personalräte. Also das lässt sich in Deutschland nicht eins zu eins übersetzen. Es zeigt eindeutig, was er für ein Bild hat. Und er hat einen Konzern aufgebaut auf Kosten der Mitarbeiter. Und ist damit reich geworden. Und die Menschen selbst interessieren ihn vielleicht überhaupt nicht. Und solange er Nachschub genug hat, die diese Jobs machen wollen, solange er diese angelernten oder ungelernten Menschen findet, kann er das vielleicht machen. Aber auf Dauer zahlt sich das nicht aus.
Ja, er geht ja vor allen Dingen mit seinen Managern so um, also ja. Auf der Führungsebene.
Ja.
Es gibt auch andere Beispiele. Google zum Beispiel ist auch ein Weltkonzern und macht das ganz anders, ist also weltweit erfolgreich, aber eben auch einer der beliebtesten Arbeitgeber, weil man eben viel auf die Pflege von Mitarbeitern gibt. Also es gibt alle möglichen Annehmlichkeiten, wenn man dort arbeitet. Offenbar rentiert sich das mehr oder weniger? Wie ist da die Erfahrung?
Ich versuche alles, Menschen zu zeigen, dass die Managementaufgabe, also zu Zielen zu kommen, rational zu guten Ergebnissen zu kommen und die Führungsaufgabe kein Widerspruch ist, sondern das gehört zusammen. Wichtig ist nur, dass die reine Managementaufgabe die Führungsaufgabe auf Dauer nicht dominieren darf, also nicht zu Lasten der Mitarbeiter gehen darf. Dann verliere ich möglicherweise meine besten Leute und, was nicht zu übersehen ist, ich schädige mich eigentlich selbst, es sei denn, ich bin völlig skrupellos.
Also es ist eine ethische Frage mit anderen Worten.
Auch mir selbst gegenüber. Ne? Ich bin mir selbst ja auch verantwortlich und ich möchte nicht als Führungsschwein da stehen.
Sagen Sie es ruhig. Sie haben das eben gesagt, na, solange er eben immer noch Leute bekommt. Das ist ja in Deutschland nicht ganz so einfach. Das heißt, wir haben eine demografische Situation, die sagt, dass also Fachkräfte weniger werden, dass es schwieriger wird und umso mehr dann eben das Thema Wertschätzung, Pflege von Mitarbeitern an Bedeutung gewinnt, weil man sie nämlich halten muss und weil man eben auch die Älteren in der Belegschaft halten muss.
Eine Vorbemerkung. Wir dürfen, obwohl wir dazu als Deutsche dazu neigen, amerikanische Welt nicht eins zu eins übertragen auf Deutschland. Das ist nicht übertragbar, Gott sei Dank. Ein Unterschied ist zum Beispiel, in Deutschland gibt es außerordentlich viele Mittelbetriebe. Persönliche Eigentümer, mittelständische Unternehmen, wo es zwischen 3.000 und 5.000 Leute, wo die Geschäftsführer und Eigentümer sich wirklich noch verpflichtet fühlen, ihren eigenen Leuten. Ich denke nicht dauernd an die großen Konzerne, die international arbeiten. Denn da laufen sowieso viele Dinge falsch. Sehen Sie nur die ganzen Korruptionen, die auch in deutschen Konzernen passiert sind, wo Spitzenmanager vor Gericht stehen und all sowas. Ja? Die Gefahr ist, dass man das überträgt auf Deutschland. Dass man aufgibt zu glauben und sich dafür einzusetzen, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft.
Was ich meine ist eben, dass gerade solche Betriebe, das zeigt sich eben auch, wenn die zum Beispiel so Weltmarktführer sind, zum Teil in der Provinz sind, die müssen einen immer höheren Aufwand betreiben, was ja für die Mitarbeiter auch gut ist, um sie gewissermaßen zu pflegen. Da werden also Fitnesszentren direkt neben der Firma gebaut und. Zugleich gibt es so einen Trend, dass dann damit natürlich auch die persönliche Beziehung eines Mitarbeiters zu dem Betrieb dann immer enger wird. Ob man das mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber der Aufwand wird offenbar immer höher.
Das stimmt. Interessant ist nur, dass in aller Regel Statistiken nur aufgestellt werden in Bezug auf die quantitativen Daten. Die Qualität der Führungskräfte oder der Mitarbeiter, die wird häufig überhaupt nicht bewertet und auch nicht versucht darzustellen. Und das ist ein anderes Verfahren, die Qualität herauszufinden. Sie ist nicht quantifizierbar in dem Sinne, sondern man kann Kategorien bilden. Ich denke, der Aufwand lohnt sich häufig. Das hat man sogar nachgewiesen, dass wenn man eine Kaffeeecke schafft, wo Menschen auch ihren Kaffee zwischendurch trinken können, wo sie zwischendurch auch rauchen können, in einem Rauchzimmer oder draußen. Das hat sich ausgezahlt, wenn man nämlich festgestellt hat, dass das von den Mitarbeitern wirklich belohnt wird. Durch Einsatz, durch Engagement, durch Anstrengung und Leistung.
Jetzt abschließend noch eine Frage zur jüngeren Generation. Wie erleben Sie die jüngere Generation, die, ja, wenn die jetzt zum Beispiel heute mit dem Bachelor von den Universitäten kommen, die sind sehr jung und kommen dann womöglich auch sehr jung in Führungspositionen. Wie erleben Sie die?
Ausgesprochen gut. Also ich habe eine Stieftochter, die hat jetzt ihren Bachelor gemacht und ich weiß durch sie sehr viel über ihre Freunde und Freundinnen und die sind außerordentlich engagiert und sie wollen wirklich was leisten, sie wollen sich bewähren und sie wollen sogar weitergehen. Sie wollen ihren Master machen, sie wollen eine gute Position bekommen. Also ich habe ein ausgesprochen positives Bild von dieser jungen Generation.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute der Chef des Personalberatungsinstitutes Dr. Mautsch, Dr. Friedrich Mautsch. Diese Sendung haben wir Ende Januar erstmals ausgestrahlt. Nächste Woche Diplomatenjagd, ein Gespräch mit dem Historiker Professor Daniel Körfer über die Geschichte des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.